Also heute im Space Zelt haben wir einen Biologe als Gast, der auch gerne kifft. Und er ist auch sehr aktiv in dem Cannabis Social Club Nürnberg.
Genau. Hallo.
Du hast Biologie studiert.
Genau. Also, ja.
Warum hast du dich für diesen Studiengang eigentlich entschieden?
Das war eine ziemlich eindeutige Entscheidung für mich. Also ich habe von klein an Tiere gemocht, beziehungsweise Natur, draußen rumlaufen, keine Ahnung, Heuschrecken fangen oder angeln. Und ja, da war das Interesse schon immer sehr groß und es war nach dem Abi sehr klar, dass ich in Richtung Biologie weitermachen will.
Okay, das ist cool. Und wann hast du angefangen, dann jetzt zu kiffen?
Puh, ich glaube, das war mit 17, glaube ich.
Okay, also das heißt, du hast schon gekifft, als du dich entschieden hast, Biologie zu studieren, oder?
Ja, ja.
Okay, weil viele sagen ja, ja, wenn du kiffst in der Schule oder so, dann bist du dumm oder bist du halt faul. Was sagst du denn zu dieser Meinung?
Nee, das kann man überhaupt nicht pauschalisieren. Es kommt ja auch sehr viel darauf an, aus welchen Gründen heraus die Leute Cannabis konsumieren. Also wenn man einfach irgendwie ganz viele soziale Probleme hat, sei es daheim bei den Eltern oder schulischer Druck oder was auch immer, und man deshalb zu Cannabis greift, um sich da quasi ein bisschen abzustumpfen und das besser ertragen zu können, dann konsumiert man immer mehr nur aus dem Grund, um irgendwie ein anderes Problem zu überdecken. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass man dann eben antriebslos wird und sich nicht in der Schule mehr, also dass einen dann die Sachen nicht mehr interessieren, weil es einfach einem über den Kopf wächst. Aber wenn man keine Probleme in der Hinsicht hat und wenn man ein normaler, gesunder Mensch ist und an sich, also es, wie soll ich das sagen? Solange man nicht keine psychischen Vorbelastungen hat, kann man nicht pauschalisieren, dass man vom Kiffen faul wird oder nichts mehr auf die Reihe kriegt. Man ist, wenn man das vernünftig angeht, die ganze Sache und ja.
Hast du während des Studiums auch gekifft?
Was heißt während dem Studium, während der Zeit, in der ich studiert habe, ja. Also ich bin jetzt nicht bekifft in die Uni gegangen oder so, aber
Nee, das meine ich nicht.
Aber in dem Zeitraum habe ich gekifft.
Aber du hast ja nicht, genau, also in deiner Freizeit und so weiter hast du einfach weiter gekifft, oder?
Ja.
Okay. Und hast du dich eigentlich während des Studiums, weil du ja auch da gekifft hast, hast du dich vielleicht ein bisschen mehr mit dem Thema Auswirkungen von Cannabis auf den Körper auseinandergesetzt?
Ja, also ich habe natürlich mich informiert. Also keine Ahnung, ich finde, man sollte, egal was man konsumieren möchte, auch bei Alkohol zum Beispiel, sollte man sich vorher schon im Klaren sein, was man da sich zuführt und was es für Auswirkungen auf sich oder seine Organe oder sonst was haben kann. Und da hat sich halt sehr schnell herausgestellt, dass bei Cannabis die Auswirkungen weitaus weniger gravierend sind wie bei anderen geläufigen Suchtstoffen wie Alkohol zum Beispiel.
Okay, also, interessant. Warum?
Ja, also bei Alkohol ist es ja so, dass es, dass die Abbauprodukte zum Beispiel sehr stark leberschädlich sind. Also das ist halt auf Dauer, wenn man viel Alkohol konsumiert, was tatsächlich auch schon bei relativ geringen, also sobald man es täglich macht zum Beispiel, es muss gar nicht so viel sein.
Alkohol? Oder?
Alkohol, ja. Mhm. Dann hat es bereits mein Wortfindungsvermögen ist beeinträchtigt.
Wir haben Zeit. Oder wir brauchen ein Smartphone vielleicht. Ja, weil der Mensch nicht mehr so smart ist.
Ich habe gerade so ein bisschen den Faden verloren, muss ich sagen. Ich habe mich ein bisschen verredet. Jetzt weiß ich wieder. Das ist halt anhaltende Wirkungen. Mir fällt ich bin gerade nicht so eloquent. Auf die Leber bereits hat halt nachweisbare. Allein schon durch die Abbauprodukte, die sich anreichern und ja, auf Dauer wird es halt zu sowas wie eine Leberzirrhose, die man halt zum Beispiel kennt bei starken Alkoholikern oder ja, also bei Leuten, die sehr viel Alkohol konsumieren.
Und wie ist es jetzt bei Cannabis?
Und bei Cannabis ist das also mir nicht bekannt, dass es lebertoxisch in irgendeiner Art und Weise wäre.
Okay,
es wird aber natürlich auch über die Leber, so viel ich weiß, abgebaut, aber ich wüsste nichts von der Toxizität in dem Sinne.
Aber viele sagen ja zum Beispiel, dass oder viele vermuten, dass Cannabis eine negative Auswirkung hat auf das Gehirn.
Ja, also da gibt es natürlich verschiedene Studien mit verschiedenen Aussagen. Also ich habe schon Studien gelesen, die sind alle immer meistens mit recht kleiner Probandenzahl, weshalb sie dann nicht so ganz aussagekräftig sind immer. Meistens. Mittlerweile geht da so ein bisschen was voran durch die Legalisierung in USA. Allerdings, genau. Also manche sagen, dass man keinerlei Auswirkungen feststellen konnte bei jahrelangem Konsum, solange das pur war, scheinbar. Ansonsten, ja, ansonsten scheint es dann doch irgendwie vielleicht auf die Lunge zu gehen. Karzinogen, Tabak ist ja karzinogen, Rauch allgemein. Das ist natürlich nicht so gesund, deswegen sollte man natürlich, wenn man sich besonders schonen will, vaporisieren.
Okay.
Wenn man dieses Risiko ausschließen will, weil auch bei Cannabisrauch sind karzinogene Stoffe enthalten, inwieweit dann die antikanzerogenen Eigenschaften von Cannabis und THC und sowas, den Inhaltsstoff, da dagegen wirken, das weiß man nicht so ganz, aber gesünder ist jedenfalls zu vaporisieren.
Und dann?
Ist gut. ja, genau.
Gutes Haze, ne?
Ja, es wirkt sehr stark. Genau, man vermutet allerdings bei manchen Leuten die Anzahl der grauen Materie, wie sagt man da, der grauen Zellen im Gehirn, ja, erhöht ist bei Dauerkiffern anscheinbar. Beziehungsweise ist halt auch, gerade wenn man in jungen Jahren als Jugendlicher bereits anfängt zu konsumieren in seiner Entwicklungsphase, dass dann eben gewisse Gehirnareale sich anders entwickeln, ein bisschen anders strukturiert sind durch die Daueranwesenheit von THC.
Das habe ich tatsächlich auch gelesen, aber können trotzdem nicht, die können sich nicht entscheiden oder die können nicht genau festlegen, ob dieser graue Bereich ist negativ oder positiv.
Genau.
Das können die aber nicht sagen.
Man hat jetzt da noch nicht genau sagen, man kann jetzt dann nicht wirklich sagen, ja, das beeinträchtigt jetzt den Kopf so und so. Man hat nur herausgefunden anhand von strukturellen Scans, dass das halt eben so ist. Aber was das jetzt für Auswirkungen hat, kann man jetzt nicht genau sagen, da kann man nur drüber vermuten.
Und die haben auch in den Test gesagt, für die Jugendlichen zum Beispiel, die Langzeit Cannabis konsumieren, dass die Intelligenzniveau vielleicht niedriger ist, als die nicht konsumieren. Aber ich denke einfach, bei dem Test werden nur die Kinder gefragt, hast du mal konsumiert oder nicht? Ja. Und ich denke, aktuell, weil es noch illegal ist, ja, die 12-, 13-jährige oder 14-jährige Kinder, die das konsumieren, ich würde vielleicht mal behaupten, die sind vielleicht so nicht die Beste in der Schule, auch ohne Cannabis.
Da kann auch ein ganz anderer Zusammenhang da sein. Also, dass man halt einfach sagen, also wie du auch schon sagst, dass es halt sein kann, dass gerade die Schüler, die vielleicht weniger begabt sind oder einen niedrigeren IQ haben, das ist ja nicht so aussagekräftig über die Intelligenz eines Menschen letztendlich, aber dass die vielleicht auch eher aus schwierigeren Haushalten kommen unter Umständen oder dass die generell schwierigeres Umfeld haben,
richtig,
wodurch sie auch eher früher mit Drogen in Kontakt kommen, durch vielleicht andere Jugendliche, Ältere, die aus irgendwelchen psychischen Problemen oder sozialen Problemen heraus dann vermehrt Cannabis konsumieren. Und das kann man ja nicht zwingend damit zusammensetzen, dass jetzt der Konsum dieser Kinder auch was damit zu tun hat, wie intelligent sie sind.
Mhm. Aber wie ist denn deine Meinung, deine eigene Meinung über Cannabis und das Gehirn?
Also es ist definitiv nicht, ich bin der Meinung, dass es definitiv nicht förderlich ist. Also wenn man mit Dauerkonsum betreibt, dass es irgendwie einen positiven Nutzen.
Was verstehst du unter Dauerkonsum jetzt?
Naja, Dauerkonsum ist für mich schon täglich mehrmals. Es kommt darauf an, ob man jetzt, also wenn man jetzt den ganzen Tag zum Beispiel über Dauerhigh ist.
Ja.
Okay. Das ist eine Daueraussetzung des Gehirns, der Nervenzellen mit einer Substanz, die da ganz eigene Rezeptoren hat.
Mhm.
Also wir haben ja ein Endokannabinoid-System in unserem Kopf, also in unserem Gehirn, in dem sogenannte CB1 und CB2-Rezeptoren sind, also Cannabinoid-Rezeptoren für unseren eigenen, körpereigenen, endogenen Cannabinoide.
Mhm.
Also wir haben eigene Stoffe, die wir selbst produzieren, wie zum Beispiel Anandamid, die dem THC ähnliche Struktur haben und für das wir auch deswegen
äh,
Rezeptoren besitzen, wo die dann andocken können und eben ihre Wirkung entfalten. Und dadurch, dass eben THC so ähnlich ist und CBD und die ganzen anderen Cannabinoide, die in Cannabis enthalten sind, strukturell, haben die eben wie so einen Schlüssel, der in ein ähnlicher Schlüssel, der dann eben in dieses Schloss passt, eben auch eine Auswirkung darauf.
Cool.
Und verändern somit unsere Wahrnehmung oder Hungergefühl oder sowas, weil das wird normalerweise eben durch unser Endokannabinoid-System gesteuert und dadurch, dass sie da wirken, haben wir dann eben Hunger oder teilweise
wird unterdrückt. Aber ich denke, weil du eben auch gesagt hast, die docken ja eh an und dann, wenn die Wirkung schon vorbei ist, dann fallen die einfach wieder runter.
Genau.
Ja. Weil ich denke, wenn du sagst, okay, vielleicht ist es nicht besonders förderlich, was wäre dann zum Beispiel für Patienten, die dann dauerhaft nutzen müssen?
Ja, also es ist so, dass wenn das Gehirn natürlich dauerhaft diesem THC ausgesetzt ist, entwickelt man ja auch eine Toleranz. Das heißt, das Gehirn und Körper generell reagieren nicht mehr so stark psychoaktiv auf diese Substanz, weil sie eben gegenregeln und das Ganze relativieren von sich aus, damit wir eben, weil der Körper dazulernt, was die Substanz mit dem Bewusstsein macht. Dadurch kann man so relativ klar dann wieder durch die Gegend gehen, wenn man zum Beispiel als Patient jeden Tag regelmäßig die gleiche Dosis zu sich nimmt, so zu denselben Uhrzeiten und so weiter. Oder bei manchen geht es ja nur bei Bedarf, aber gehen wir mal von diesem regelmäßigen Konsum aus, dann ist der Körper schon direkt auf diesen Rhythmus eingestellt quasi und man hat kaum noch Rauschempfinden und hat quasi nur noch hauptsächlich diese medizinischen Vorteile, die man eben für seine Krankheit dann eben benötigt. Und also trotzdem ist es so, wenn man und bei Dauerkonsumenten wirklich Kiffern, also die wirklich die ganze Zeit nur high sein wollen, die wollen sich auch immer mehr, also die haben ja auch eine Toleranz und wollen sich dann immer mehr THC zuführen, um denselben Rauschpegel ungefähr wieder zu erreichen. Sonst müssen, also und das ist ja dann immer wieder immer mehr Aussetzung.
Und bei Patienten bleiben dann
bei die Patienten Dosis wird das gleichbleibend. Ob das nicht trotzdem Auswirkungen aufs Gehirn hat, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall bei Spaßkiffern, die aber nicht nur aus Spaß, sondern wahrscheinlich eher problematischen Konsum betreiben, da hast du ja den Fall, dass auf jeden Fall immer wieder das Gehirn beeinflusst wird durch das THC. Und jetzt hast du aber andere Moleküle in deinem Kopf, die nochmal andere Aufgaben in deinem Körper zuständig sind und die dann mit dem THC auch wieder interagieren, wie zum Beispiel normalerweise die körpereigenen Cannabinoide. Und da auch wieder die Dinge aus dem Ungleichgewicht bringen, weil die wieder andere Dinge regulieren und dann hast du riesen Kettenreaktionen, dass sich da irgendwas auf Dauer umstellt und meinetwegen eben diese graue Materie zunimmt, weil das Gehirn eher plastisch ist, es kann sich ja immer ein bisschen anpassen, dadurch werden ja auch Erinnerungen geformt, wenn da neue neuronale Vernetzungen entstehen. Da das immer der Fall ist, dass da neue Verbindungen entstehen und alte abgebaut werden und da in diesem Prozess greift ja dann auch Cannabis oder das THC, die Inhaltsstoffe eben auch mit ein. Und das ist so gesehen halt relativ unberechenbar, weil da sehr, sehr viele komplexe Interaktionen eigentlich stattfinden, die ja alle aufeinander abgestimmt sind in einem nüchternen Kopf, in einem normalen, nüchternen Menschen jetzt einfach mal gesagt. Aber wenn da fremde Stoffe reinkommen, egal welche Art, einfach, es kann Koffein sein, das kann Alkohol sein, Heroin sein, was auch immer. Wenn da irgendwelche fremden Stoffe reinkommen, die da interagieren, hat das immer größere Auswirkungen als jetzt nur Hungergefühl oder ein bisschen Benommenheit. Da ist viel mehr im Gange im Prinzip. Deswegen muss man da schon aufpassen.
Das ist sehr cool. Okay. Aber du würdest auch dann sagen, okay, wenn man für bestimmte Krankheit, dann greift man lieber auf Cannabis, bevor man jetzt in die chemische Variante greift, oder?
Naja, es kommt drauf an. Also ich bin keiner dieser Menschen, der sagt, Natur und Chemie, das müsste man jetzt so unterscheiden. Im Prinzip alles, also Chemie, alle natürlichen Stoffe sind auch nur aus Chemikalien aufgebaut. Nur weil sie in der Natur existieren, die sind ja nicht dafür entstanden meistens, damit wir sie konsumieren. Also damit wir damit uns medizinieren quasi. Viele Pflanzen sind vielleicht an unserer Seite heran.
Also dazu komme ich noch gleich hier. Aber weiter, Entschuldigung.
Ja, kein Problem. Es gibt vielleicht Pflanzen, die sich mit ihren Inhaltsstoffen ein bisschen sich hin entwickelt haben quasi, weil sie einen Vorteil dadurch hatten, wenn der Mensch einen Vorteil aus ihnen gezogen hat. Dann hat man sie natürlich vermehrt angepflanzt oder ähnliches. Also dann hat die Pflanze einen Vorteil dadurch, wenn sie uns einen Vorteil bringt, weil wir ihr wiederum einen Vorteil bringen. Aber die meisten Pflanzen, die man jetzt irgendwo findet, die haben ja ihre Inhaltsstoffe aus Gründen wie Insektenabwehr oder irgendwelche für ihren eigenen Aufbau zuständigen Stoffe oder so. Und die sind nicht darauf aus, uns zu helfen, von Haus aus quasi. Die sind nicht dafür entstanden. Und dann führen wir sie uns zu und sie haben bei uns halt eine andere Wirkung oder eine ganz spezielle Wirkung, die uns dann aber bei einem Leiden hilft. Das ist dann super. Aber trotzdem kann es auch ganz viele Nebenwirkungen mit sich bringen, auch
Auf jeden Fall.
natürliche Stoffe.
Auf jeden Fall.
Also denkt man nur mal an Tollkirsche oder so. Also es gibt nämlich Medikamente auf dem Hauptwirkstoff, der so halluzinogen ist in der Tollkirsche. Und die werden auch in ganz genau definierten Dosen dann letztendlich durch in Laboren, in Tablettenform dann halt ausgegeben. Das ist halt ursprünglich natürlicher Stoff, der halt extrahiert und aufgereinigt wird, damit dann nur dieser Stoff vorhanden ist, in der und der Konzentration. Und dann ist es auch super hilfreich auch für einen. Also ich weiß nicht mehr genau, bei welcher Erkrankung das eingesetzt wird, aber das kann dann auch super genutzt werden. Aber wenn man jetzt auf die natürliche Variante, wie zum Beispiel die Beere, umsteigen wollen würde, wäre das unberechenbar, wie viel Wirkstoff da jetzt drin ist und man könnte sich nie genau hundertprozentig schön dosieren. Und deswegen ist da es ganz gut, dass man das dann wiederum in Tablettenform verpackt. Also
Okay.
es ist ein bisschen so idealistisch, jetzt von Naturmedikamenten und chemischen Präparaten zu sprechen. Es gibt natürlich dann wieder synthetische Stoffe, die in der Natur nicht existieren, die man dann im Labor eben künstlich erschaffen hat. Aber die sind ja genauso in ihrer Natur nicht gemacht, um uns irgendwie zu heilen, sondern die haben dann halt irgendeine Wirkung durch irgendeine passende Form und dass sie halt irgendwo andocken können im Körper oder so.
Zum Beispiel.
Beispielsweise, es gibt ja auch bin mir nicht sicher, Naloxon? Ja, da müsste ich jetzt, um mir sicher zu sein, zu googeln, es gibt also ein synthetisches Cannabinoid.
Okay.
Es gibt ja diese Legal Highs. Sagt ihr
Ja.
was, Spice früher zum Beispiel? Diese Kräutermischungen, wie man sie immer kennt. Sind unberechenbar, weil es natürlich ganz neu erschaffene Substanzen sind, über die keinerlei Befunde da liegen. Man weiß also nicht, wie das genau auf Menschen wirkt, man weiß nur, es macht irgendwie high. Und die Dosierung ist meist auch nicht wirklich angegeben. Und ist entweder viel stärker oder schwächer als THC, ist es immer ein Glücksspiel quasi. Und dann gibt es aber Präparate, die auch für medizinische Zwecke erschaffen wurden, die auch wie diese synthetischen Cannabinoide sind, die man synthetisch erschaffen hat. Aber nicht für den Rauschmarkt, für den Rausch-Schwarzmarkt,
Ja.
sondern halt für irgendeine medizinische Anwendung. Das weiß ich gerade leider auch nicht, für was genau.
Okay.
Und das ist ein Präparat, das eben oft verschrieben wird, bei Krebs, glaube ich, bin mir nicht sicher. Für Chemotherapien, für die Übelkeit, glaube ich. Nee, es war nicht Naloxon, es war ein anderes. Naloxon ist wieder was ganz anderes. Aber trotzdem, dieses Cannabinoid wird eben da eingesetzt. Ich weiß den Namen leider gerade nicht.
Okay, kein Problem.
Und das scheint zu helfen. Deswegen kann man das nicht von Haus aus verteufeln, nur weil es synthetisch ist. Dann gibt es aber natürlich wieder chemische Präparate, die sehr aggressiv sind.
Ja.
Zum Beispiel Ibuprofen, wenn man das über langen Zeitraum auf nüchternen Magen zum Beispiel einnehmen würde, führt das zu Magengeschwüren oder sowas.
Oh ja.
Also das alles in Maßen und richtig angewendet kann es hilfreich sein, aber ich finde, man kann nicht sagen, Medizin ist besser oder schlechter.
Wie oft kiffst du?
Ach, ich würde sagen, so wöchentlich.
Okay, also eigentlich nicht täglich.
Nee, also
Okay.
es
Also ich
kannst.
kiffe eigentlich jeden Abend so.
Ja, okay.
Und außer vielleicht im Ausland oder so, ja, wenn es nicht so einfach zu bekommen ist. Aber eigentlich versuche ich dann auch wenn ich in einer anderen Stadt bin oder so. Aber für
Okay.
mich brauche,
Okay, habe ich gesagt, also
also ich
verstehe
brauche,
ich.
also ich mag das gerne einfach abends zu kiffen und dann danach lesen oder einfach.
Oder einfach mal Serien gucken auf Netflix oder so.
Ja, Mann, das ist auf jeden Fall. Da musst du mir die biologische Erklärung, warum wir so süchtig nach Netflix
Ah,
und
das
Social
ist
Media
recht
sind.
einfach. Das ist derselbe Grund, warum wir süchtig von Cannabis werden oder süchtig von, was war das andere, Schokolade oder sonst was. Einfach, es werden Glückshormone ausgeschüttet. Das Belohnungssystem wird aktiviert, wenn man. Keine Ahnung, wenn man eine Serie schaut und die gefällt einem und man will wissen, man ist erstmal neugierig und das aktiviert halt im Gehirn das Belohnungssystem und dann wirst du quasi immer wieder belohnt chemisch in deinem Gehirn, von deinem Gehirn. Und ja, das ist schön. Das merkt sich das Gehirn und wird dann darauf sozusagen konditioniert. Man lernt, dass das einem Glückshormone bereitet und dann will man das natürlich immer wieder haben. Das ist genauso wie wenn man Cannabis diesen Rausch schön findet und wenn man bei Schokolade einfach, da ist auch Anandamid drin, das ist ein Endocannabinoid, also ja. Das ist das, was wir selbst auch produzieren. Aber das führen wir uns durch Schokolade, gerade auch dunkle Schokolade, eben in höheren Konzentrationen dann quasi ins Gehirn und macht dann halt auch glücklich. Und das ist alles, was glücklich macht, macht halt sozusagen süchtig. Das okay. Gibt natürlich dann andere Stoffe wie Opiate oder Alkohol, die stark körperlich abhängig machen, wo dann auch der Körper am Ende reagiert und Schweißausbrüche und Halluzinationen oder sowas auftreten, wenn man dann absetzt. Das ist jetzt bei Cannabis und Schokolade nicht der Fall.
Okay.
Da hat man halt einfach nur ein Verlangen, man will halt gerade, weil es so schön ist und man es gewohnt ist. Und
also das heißt, Cannabis ist sicherer als Serien, oder?
Ist eine steile These. aber ja, auch Serien schauen in Übermaß ist nicht gut.
Ja, klar.
Also es ist einfach nur, man wird ja quasi nur die ganze Zeit, wie soll ich sagen, zugeballert mit Info und bespaßt quasi. Es ist gar kein, man macht ja selbst nichts, man lässt sich ja nur bespaßen.
Ja, ja, das stimmt. Wie genießt du am liebsten deinen High?
Am liebsten eigentlich tatsächlich beim Serien gucken.
Okay. Welche Serie bist du, schaust du jetzt?
Das ist unterschiedlich. Gerade, ich will das mal überlegen. Wir haben jetzt vor kurzem, habe ich den Punisher geguckt.
Okay.
Ich weiß nicht. Also es ist halt mal eine Abwechslung, weil er ein bisschen brutaler ist. Kann man empfehlen, so wenn man so auf sowas steht, auf so
Punisher?
Wenn man so Superhelden an sich ganz in Ordnung findet, aber wenn man dieses ganze nette Geboxe nicht mag, sondern ein bisschen auf Waffengewalt und so steht, dann ist Punisher eigentlich auf jeden Fall was für einen. Aber es ist, ja, keine Ahnung, der Moralkodex ist so ein bisschen fraglich.
Okay.
Er schießt sie halt einfach.
Weil ich habe versucht, irgendwie die erste Staffel zu schauen, aber ich habe es nicht durchgekriegt. Also
okay.
Ich glaube, dritte Episode oder so bin ich.
Ja, es ist halt immer noch so ein typischer Marvel-Superheld. Also es ist halt.
Ja.
Was hältst du? Superhero. Was hältst du von Adventure Time?
Kenn ich gar nicht.
Kennst du nicht? Das ist halt so eine gezeichnete Serie. Auch auf Netflix gibt es da gibt es die ersten drei Staffeln. Das sind aber jetzt irgendwie 10 oder so.
Adventure Time. Kenne ich gar nicht.
Ja, ist eigentlich ganz lustig. Also es ist halt jetzt, keine Ahnung, der Humor ist eigentlich ganz nett. Es wirkt erst so ein bisschen kindlich, aber wenn man kindisch oder so, weil es halt eine Zeichentrickserie quasi ist. Aber es ist eigentlich schon ganz cool.
Aber Rick and Morty schaust du, oder?
Ja, ja.
Ja, Mann. Wie findest du eigentlich Rick and Morty?
Geil.
Also ich finde, das ist super komplex geschrieben und
ja, ja.
Oder?
Also nicht immer. Sie improvisieren ja auch viel. Also
ja, ziemlich.
Einige Folgen sind einfach nur komplett, da haben die halt einfach am Mikro improvisiert, irgendeinen Schmarrn gelabert. Das war zum Beispiel, ich glaube, diese Intradimensional TV Folge.
Eine meiner Lieblingsfolgen.
Ja, ja, und da haben sie einfach, ich glaube, die ganze Folge ist komplett improvisiert und sie haben erst im Nachhinein das gezeichnet, was sie zu dem passend, was sie da gesagt haben.
Krass, das ist ja cool.
Deswegen ist es auch so random, was da alles drin vorkommt, weil die einfach jeden Schmarrn, der ihnen in den Kopf kam, einfach rausgehauen haben.
Das ist sehr cool. Das ist echt cool. Das ist eine Serie, wo ich seit langem sage, ja, ist übel.
Ist halt eine interessante Lebensphilosophie auch. Dieses von wegen, alles ist egal, das Universum ist unendlich groß, da kann einfach mal eine Dimension wechseln, wenn irgendeine Welt kaputt geht. Es gibt unendlich viele Versionen von ihm in unendlich vielen Universen.
Ja.
Das Leben ist quasi nichts wert. Das ist, ja, sehr, wie sagt man, nihilistisch? Nein.
Ja, doch.
Ja?
Ja, ist richtig.
Ist eine interessante Weltanschauung auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ich würde gerne nochmal deine Aktivitäten bei Cannabis Social Club Nürnberg.
Ja, klar.
Und vielleicht kannst du ein bisschen kurz erzählen, weil viele denken ja bestimmt, okay, warum gibt es Cannabis Social Club in Nürnberg? Ich meine, Cannabis ist ja illegal in Deutschland.
Ja, also wir als Verein handeln natürlich nur in dem legalen Rahmen. Also wir bauen kein Cannabis an, wir besitzen kein Cannabis, wir geben kein Cannabis ab oder so irgendwie an unsere Mitglieder. Wir sind einfach nur ein Verein von Leuten, die eben ein gemeinsames Interesse haben. Das heißt, sie stehen meistens, eigentlich würde ich sagen alle, für die Legalisierung von Cannabis. Und halt natürlich, also der CSC hat sich als Ziel gesetzt, irgendwann mal, wenn es denn mal legal ist, den gesetzlichen Rahmen muss dann natürlich der Gesetzgeber entscheiden. Da haben wir wenig Einfluss drauf. Da versuchen wir halt nur in Dialog dann mit den Leuten zu treten, um eine gewisse Diskussion anzustoßen. Ansonsten wollen wir am Ende einen Verein nach dem Modell in Spanien haben. Also das gibt es halt dann erst, wenn wir es dürfen. In Spanien sieht das ja so aus, dass man als Verein, also als Privatleute sich zum Verein zusammenschließen kann und dann einen gemeinschaftlichen Anbau von Cannabis machen kann. Das heißt, der Verein baut dann für die Mitglieder Cannabis an, zusammen. Keine Ahnung, hast du vielleicht ein, zwei Gärtner und die kümmern sich dann um die ganzen Pflanzen. Und die Mitglieder finanzieren das durch ihren Mitgliedsbeitrag und kriegen entsprechend ihren Mitgliedsbeitrag auch dann ihre monatliche Menge an Cannabis und können dann auch durch Entschlüsse und Entscheidungen und Versammlungen auch bestimmen, welche Sorten dann letztendlich für wen angebaut werden sollen und so weiter. Da kann man halt demokratisch da schön organisiert gemeinschaftlich Cannabis anbauen und konsumieren natürlich auch. Die haben meistens schöne Konsumräume mit, keine Ahnung, Billardtischen und irgendwie nette Einrichtungen, Videospielen und sonst was, wo man halt gemütlich sich zusammenfinden kann und einfach mal schön in Ruhe kiffen. Und außerdem aber auch Leute, die sich darum kümmern, dass wenn jemand jetzt jeden Tag nur noch da hockt und sich die Birne zudröhnt, dass man da vielleicht auch mal mit ihm in Dialog tritt. Dass man vielleicht mal sagt, hey, sag mal, meinst du nicht, du kiffst ein bisschen viel? Meinst du nicht, es tut dir vielleicht mal besser, auch mal nüchtern in den Tag zu starten und erst abends mal einen zu rauchen oder
Was wär, wenn Snoop Dogg ein Mitglied wäre?
Ja, wir würden natürlich niemandem was vorschreiben, das dürften wir natürlich auch nicht,
Ja, klar.
aber es geht halt schon darum, dass man die Leute ein
Nee,
bisschen
finde ich gut.
aufklärt.
Also ich glaube, dass die Cannabis-Clubs in Barcelona zum Beispiel das nicht machen. Also ich finde, das ist schon cool, also wenn ihr das
Ja.
tatsächlich
Ja,
macht.
jedenfalls können wir das, wir dürfen ja jetzt sowas wie Konsumräume oder sowas gar nicht machen. Also wir für Patienten natürlich, also die Patienten dürften dann bei uns, wenn wir einen eigenen Raum hätten, was wir leider
Aber
nicht
wenn es
haben.
legal ist, dann darfst du doch. Also in Cannabis Club Barcelona.
Genau, also bei denen ist es ja nur irgendwie geduldet durch irgendeine Rechtslage, ich bin mir gar nicht sicher.
Genau, also
Da gehen sie teilweise auch gegen vor in Spanien
genau,
mittlerweile
also
schon
in
wieder.
Spanien ist es so, zumindest das war der letzte Stand. Alles, was du in deinen eigenen vier Wänden machst, ja, ist dir überlassen. Also
Ja, es ist irgendwie so leicht, ja.
Die Regierung hat überhaupt eigentlich kein Recht drauf, dir was vorzuschreiben, ja. Aber du darfst es nicht verkaufen. Deswegen ist Cannabis Social Club in Barcelona erlaubt, wie du gesagt hast. Also du zahlst Mitgliedbeitrag, die bauen an und dann du kriegst einfach deine Menge, ja.
Ja,
Also
es ist
das
kein
weiter kannst du
Verkauf.
auch kaufen.
Genau.
Aber nochmal, in der Regel ist es ja
Sollte
nicht
nicht
zum
so sein,
Verkaufen,
ja.
genau. Und dann deswegen ist es
Auch nicht kommerziell.
auch nicht
Also,
kommerziell, genau.
genau.
Aber die haben einfach viele Mitglieder.
Ja.
Aber letztendlich ist es so, dass der Konsum ja nicht verboten ist. Ja? Und du darfst tatsächlich auch anbauen, bis du.
Genau, in Spanien ist das irgendwie geduldet und deswegen, die legen einfach die Pro-Kopf-Anzahl, die man darf oder die noch in Ordnung ist, die quasi als Eigenbedarf angesehen wird, in den eigenen Verbänden, verlegen sie quasi von den Mitgliedern quasi an den einen Punkt ihres Vereins und dann wird halt die Pflanze von diesen Privatleuten in dem gemeinschaftlichen Raum angepflanzt.
Ja,
Quasi.
okay.
Deswegen ist es dann geduldet, dass man es so kann. Aber mittlerweile sehen das die Gerichte, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen anders und man geht auch schon wieder ein bisschen gegen vor, weil sie halt zu lasch agiert haben, weil teilweise an Touristen so 3 Tagesmitgliedschaften oder sowas vergeben
Ja.
wurden und die dann halt auch gekauft haben quasi eigentlich. Und ja, es war ein bisschen shady. Die dürfen ja auch keine Werbung machen. Teilweise haben sie es dann doch übertrieben. Ist halt blöd für die ganze Bewegung, wenn dann so ein paar Leute nicht so gut agieren.
Ja. Okay.
Aber in Deutschland ist es ja noch ein weiter Weg, bis wir sowas machen dürften, weil wir haben keine Entkriminalisierung momentan. Das heißt, es wäre komplett illegal, wenn wir jetzt als Verein sagen, wir bauen Pflanzen an und geben das ab. das geht nicht. Deswegen machen wir momentan halt Aufklärung. Wir gehen mit Leuten in den Dialog, wollen ihnen ein bisschen über Cannabis reden, über die Vor- und Nachteile, über die Risiken, über auch die Missverständnisse und Vorurteile, ein bisschen Aufklärung betreiben. Wir haben dazu halt in der Vergangenheit Infostände in der Innenstadt betrieben. Wir haben den Global Marihuana March die letzten 3 Jahre, glaube ich, hier in Nürnberg organisiert.
Cool.
Und ja, einfach um ein Zeichen zu setzen, dass Leute dafür sind, dass es legalisiert wird und dass man da auch mal was macht. Und dass man auch das Ganze mal realitätsnah betrachtet und nicht so ideologisch. Und mal schaut auch, wo das Verbot herkommt eigentlich.
Auf jeden Fall. Ich finde auch schade eigentlich. Das Problem ist, diese ganzen Verbotgesetze, ne, die basieren meist auch nicht auf wissenschaftlichen Stand oder wissenschaftliche Fakten. Ja. Und von daher gibt es vielleicht, weiß ich nicht, der eine sagt 0,5 Promille oder 0,8 Promille, weil das ist einfach so auch nicht wissenschaftlich basiert. Und ich denke, das ist genauso beim Cannabis. Ja. Die denken einfach, oder die glauben einfach jetzt, was einem erzählt wird, okay, das ist schlecht oder das ist nicht gut, aber die wollen dieses Verbot gar nicht nach der wissenschaftlichen Stand von Cannabis
machen. Es wird ja immer ganz stark argumentiert mit diesem Cannabis ist eine Einstiegsdroge-Argument, was ja schon…
Ja, aber das wird ja schon debunked.
Ja, das ist schon seit, glaube ich, 98 oder irgendwie sowas, vom Verfassungsgericht bereits als… wurde bereits bestätigt, dass es in der Mehrheit der Fachwelt nicht mehr, wie soll ich sagen, dass die mehrheitlich abgelehnt wird, diese These von der Einstiegsdroge, sondern dass halt die Leute, die schon prädestiniert dafür sind, irgendwann mal Koks, Heroin, was weiß ich was, zu nehmen, halt natürlich auch Cannabis konsumieren. Warum sollten sie auch nicht, warum sollten sie, wenn sie sowas konsumieren, nicht auch das Harmlosere konsumieren? Und dass man dann halt mit Cannabis dann doch mal reinstartet, weil man immer hört, dass es diese weiche Einstiegsdroge ist, dann nimmt man halt diese Droge zuerst. Das heißt aber noch lange nicht, dass man, wenn man, dass derjenige, der kifft, auch die anderen Drogen nimmt. Weil die meisten Kiffer steigen nie zu anderen Drogen über. Also die mehrheitliche Anzahl der Kiffer probiert keine anderen Drogen.
Auf jeden Fall.
Aber halt fast alle, die andere Drogen probieren, haben auch schon mal gekifft. Also insofern, das ist
auf jeden Fall, also
die falsche Herangehensweise an die Erklärung.
Das mit der Einstiegsdroge, das ist schon die Bank, weil dann musst du auch sagen zum Beispiel, okay, diejenigen, die dann später eine härtere Droge genommen haben, haben ja auch Alkohol getrunken. Ja?
Genau, eigentlich ist Alkohol die Einstiegsdroge, weil du im natürlich. Alkoholrausch auch viel eher Ja zu neuen Sachen sagst und Risiko anders einschätzt.
Ja.
Bei Cannabis bist du meiner Meinung nach, wenn du gekifft hast, bist du meiner Meinung nach eher weniger risikofreudig und eher übervorsichtig fast schon. Also das heißt, nur wenn du bekifft wirst, würdest du viel weniger als auf die Idee kommen, wenn irgendwer dir beispielsweise Crystal anbietet, dass du sagst, ja klar, nehme ich doch mal. Du aber hackedicht bist und irgendwie noch irgendwie unter Druck gesetzt wirst, dann kann das vielleicht dann doch bei jemandem passieren.
Zurück zum Cannabis Social Club. Was macht man, wenn man Mitglied ist?
Man muss gar nichts tun, außer seinen Mitgliedsbeitrag zahlen. Also das ist eine Verpflichtung an sich.
Klar.
Aber ansonsten, man sollte halt sich auch ein bisschen engagieren. Das heißt, wir sind ja ein Cannabis Social Club, da gibt es auch eine soziale Komponente. Das heißt, wir wollen auch einen Raum für Menschen, für ein bisschen zwischenmenschliche schaffen. Das heißt, eine Community schaffen von Leuten mit ähnlichen Interessen. Das da wäre Cannabis. Weil das ist ja recht schwer dadurch am Schwarzmarkt, man will ja meist, viele Leute wollen ja meistens gar keine so engen Bekanntschaften aus Strafverfolgungsgründen oder sonst was. Und so hat man einfach mal einen Raum, wo man weiß, wo man die Leute dann irgendwann auch gut kennt und man sich regelmäßig trifft und einfach über alles rund ums Thema Cannabis austauschen kann und Politik, Cannabis und Politik, also Cannabis-Politik quasi.
Cool.
Und natürlich sollte man als Mitglied auch, muss nicht, wie gesagt, aber es wäre cool, wenn man dann auch bereit ist, an Infoständen mit teilzunehmen, mit an der Aufklärung mitzuarbeiten. Wir brauchen natürlich auch Leute, die Funktionen bei uns im Verein übernehmen. Also die Vorstandsposten oder Kassenwart oder solche Geschichten. Wir sind ja auch wirklich ein eingetragener Verein in der Stadt Nürnberg im Vereinsregister. Das heißt, wir müssen auch eine Vereinsstruktur wahren, beziehungsweise ja, den ganzen Verein halt am Laufen halten, organisieren. Dafür braucht es engagierte Menschen. Also das wäre halt cool, wenn wir da ein bisschen auch mehr in unserem Verein bekommen würden. Also an dieser Stelle, falls irgendwer sich angesprochen fühlt, sehr gerne. Wir
Cool.
brauchen Mitglieder, sowohl aus finanziellen Gründen. Unser Mitgliedsbeitrag liegt momentan bei 5 € im Monat, beziehungsweise dann halt 60 im Jahr. Man kann den auch als Jahresbeitrag zahlen. Wir glauben, das ist jetzt nicht so die Welt, aber wenn wir ein paar Leute sind und jeder 5 € im Monat dazu gibt, dann haben wir doch eine Menge Geld und können damit auch
Jeden
wirklich was
Fall.
bewegen und auch große Demonstrationen aufbauen, wie die letzten 3 Jahre. Das ist dieses Jahr so ein bisschen die Frage, ob wir das schaffen. Das wird sich noch rausstellen. Und da brauchen, ja, an Demonstrationen zum Beispiel, wir brauchen Ordner, wir brauchen halt Leute, die uns, keine Ahnung, bei der Technik helfen, beim Autoleihen, wo man das, also wir können immer an allen Ecken, die so die Demonstrationen mit sich bringt, Redner und sowas. Wir brauchen Leute, die da für uns Aufgaben übernehmen können.
Cool, ja. Also.
Aber man kann natürlich auch nur Förderer für uns sein und sagen, ich will die ganze gute Sache unterstützen. Ich werde Mitglied, aber ich habe keine Zeit, jetzt da mitzuarbeiten. Das verstehen wir, aber es ist natürlich schade.
Wie und wo kann man sich jetzt anmelden?
Also, ich weiß nicht, ob man den Metalhead oder ich weiß nicht, Headshop in der in der Sterngasse 15, glaube ich, bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, in Nürnberg in der Innenstadt. Also fast alle Mitglieder, nicht Mitglieder, Mitarbeiter in dem Laden sind eigentlich Mitglieder in unserem Verein. Also wir haben mit dem Laden so an sich nichts zu tun, aber dadurch, dass da eben fast alle Mitglieder drin sind, auch der Chef, haben wir unsere Mitgliedsanträge da ausliegen normalerweise. Das heißt, man kann einfach in diesen Laden gehen.
Kill it.
Das ist in der vorderen Sterngasse. Nee. Doch, in der vorderen Sterngasse 15. Und Insider heißt der, glaube ich, Moment. Insider ist Metalhead. Ist immer recht verwirrend mit den Namen. Und ja, da kann man sich einen Mitgliedsantrag geben lassen, kann den dann ausfüllen und da auch da abgeben. Aber ansonsten auch haben wir oft an unseren Stammtischen, jeden ersten und dritten Dienstag im Monat ab 19:30 Uhr in der Kofferfabrik in der Langengasse 81, glaube ich, ist die.
Ja.
Ja, haben wir immer unsere Stammtische. Die sind offen für jeden. Da kann jeder mal vorbeikommen, zugucken, wie das bei uns so abläuft, wenn er Fragen hat, einfach mal stellen.
Einfach unverbindlich, ne?
Unverbindlich natürlich, da muss man kein Mitglied für sein. Man muss auch keinen Mitgliedsantrag am Ende des Tages ausfüllen. Aber man darf sehr gerne, man kann auch erst mal ein paar Mal vorbeikommen und sich die Sache öfter anschauen und dann immer noch entscheiden, ob man Mitglied werden will. Und selbst wenn man überhaupt nie Mitglied werden will, kann man immer weiterhin vorbeikommen. Es ist einfach nur ein nettes Beisammensein und
Auf jeden Fall. Also
ja.
ich war das erste Mal hier einfach nur so da. Wollte ich mir erstmal anschauen. Und als ich die Leute kennengelernt habe und die waren alle so cool drauf, und habe ich mir direkt angemeldet eigentlich.
Ja.
Ja, also
Ich kann mich da noch
das.
erinnern.
Bitte?
Ich kann mich da schon noch dran erinnern.
Ja. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Leute da alle richtig nett sind. Also ja. Also da hat
Ja.
man auf jeden Fall eine gute Gesellschaft. Und mit denen man seine Leidenschaft teilen kann, weißt
Genau. Außerdem ist es ja auch wichtig, aus allen Gesellschaftsschichten Leute aufzunehmen, damit auch da ein bisschen, damit, keine Ahnung, wenn jetzt da so ein reicher Anzugträger ist jetzt,
auf
also
jeden Fall,
mal
Mann.
einfach sieht, wie jetzt zum Beispiel ein Punker lebt.
Ja,
Und
klar.
da treffen sich ja verschiedene Kulturen fast schon. Also nicht, das ist Schmarrn, aber einfach verschiedene Gesellschaftsschichten, die sonst vielleicht gar keinen Kontakt zueinander haben, können da in Dialog treten.
Einfach auch durch ihren Lebensstil auch, ne?
Genau. Vielleicht auch inkompatibel, aber weil man da die gemeinsame Thematik hat, hat man einen gemeinsamen Nenner, auf den man sich dann einigen kann und mit dem man auch vielleicht ein bisschen die anderen Aspekte kennenlernt und weltoffener vielleicht sogar ein bisschen wird, ein Stück weit.
Auf jeden Fall.
Also wir
Also,
wollen da auch ein bisschen den Dialog fördern.
Hast du noch letzte Worte zum irgendwas, egal was?
weiß nicht. Ach, eine Sache wollte ich noch loswerden. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen Eigenwerbung. Wenn man
gerne
an unsere Seite auf Facebook sucht, also wir haben auch eine eigene Facebook-Seite, eben Cannabis Social Club Nürnberg e.V., CSC NBG e.V., die ist recht schwer zu finden. Wenn man das einfach ganz, wenn man das ganz normal eingibt, kommt das Ergebnis gar nicht. Deswegen, wenn man sie sicher finden will, müsste man CSC NBG e.V. zusammengeschrieben eingeben.
Okay.
Quasi. Oder beziehungsweise oben eben an seiner Facebook-Seite, da ist immer so ein Endkürzel irgendwie. Also
warum Facebook, ist das so?
Das weiß ich nicht. Wir vermuten, dass es mit einem Art Shadowban von Facebook zusammenhängt. Also ja, Facebook hat
würde
von
auch,
von
würde
der
ich
Zeit
auch
lang gemeint, dass es verstärkt gegen Drogen, illegale Drogenaktivitäten auf Facebook vorgehen
auch,
will.
Generell, ja.
Und auch gegen den Drogenhandel eben, der in vielen Gruppen betrieben wurde scheinbar auf Facebook. Also keine Ahnung, soll so gewesen sein. Und Facebook wollte halt was gegen machen. Aber sie haben es ganz unreflektiert gemacht. Sie haben jetzt einfach gewisse Begriffe scheinbar mehr oder weniger gesperrt. Wie jetzt zum Beispiel Cannabis. Dadurch sind, glaube ich, auch schon Nutzhanfbauern ein Problem, haben wir Probleme mit ihren Seiten bekommen, glaube ich.
Ja, alles klar. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin bei deinem Biologie-Masterstudium.
Dankeschön.
Und auf jeden Fall auch mit Cannabis Social Club Nürnberg.
Ja.
Ich hoffe echt, dass die Mitgliederanzahl immer weiterhin wachsen. Und ja, wir sehen uns dann bestimmt wieder mal wieder.
Ich freue mich drauf.
Dankeschön.
Gern geschehen.